kein April-Scherz, das PTA heute Montagsbriefing gibt's heute an einem Dienstag. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge an diesem 2. April 2024. Mein Name ist Benedikt Richter. Ich hoffe, ihr konntet euer langes Wochenende genießen. Ich war am Samstag nochmal arbeiten, aber ich habe trotzdem tolle Themen für euch. Wir sprechen heute darüber, was euch auf der Interpharm erwartet, was für Medizinalcannabis nach der Legalisierung gilt. Wir widmen uns dem Thema PrEP und dem Praxisbedarf bezüglich Rezeptur und Defektur. Los geht's! Ich bin wirklich froh, dass am 12. und 13. April 2024 schon die Interpharm in Mannheim stattfindet, muss ich euch sagen. Ich bin ja Wiedereinsteiger in die Apotheke und deswegen saug ich gerade alles an Fortbildungen auf wie so ein Schwamm. Und das Coole ist, ich werde auf der Interpharm selbst sogar zwei Vorträge halten mit meiner lieben Kollegin Paulina Kubertschik, die ihr vielleicht als Paulini Martini von Instagram kennt. Und unser Thema ist dann natürlich Social Media für die Apotheke. Die pharmazeutischen Themen der Interpharm, die überlasse ich denen, die wirklich Ahnung davon haben. Aber auch der berühmte Kriminalbiologe Dr. Marc Benecke wird mit einem Vortrag über das Leben nach dem Tod als Referent vertreten sein. Auch spannend, denn Dr. Benecke ist Deutschlands einziger öffentlich bestellter und vereidigter Sachverständiger für biologische Spuren. Er ist Spezialist für Insektenkunde und weiß, wie sich Kriminalfälle beispielsweise anhand des Befalls einer Leiche mit Maden lösen lassen. Spannender Job auf jeden Fall. In diesem Jahr wird es verschiedene Themenräume auf der Interpharm geben. Da darf dann jeder in jeden Raum gehen und sich zu den Themenblöcken informieren. Im Raum Pharmazie und Wissenschaft geht es um Diabetes, Palliativversorgung, Ernährung bei entzündlichen Erkrankungen, Alterungsprozess und viele mehr. Im Raum Beratung und Praxis widmet sich alles der Rezeptur, den pharmazeutischen Dienstleistungen, Patientenberatung und Rezeptabrechnung. Und in Apotheke und Trends geht es um E-Commerce, Kundenbindung, E-Rezept und natürlich auch Social Media. Ein Tagesticket für Freitag oder Samstag kostet 55 Euro. Ein Kombi-Ticket für die gesamte Interpharm Mannheim kostet 80 Euro inklusive 19% Mehrwertsteuer statt 110 Euro. Tickets gibt es online unter interpharm.de. Und jetzt denkt ihr vielleicht, ja, das wäre schon cool, da hinzufahren, aber ich habe ein kleines Kind und niemanden, der aufpassen kann. Tja, das wird kein Problem, denn es gibt eine kostenlose Kinderbetreuung auf der Interpharm. Ihr müsst euch lediglich vorher anmelden und Kinder haben, die älter als 3 Jahre sind. Auch die PTA Heute Clubwelt ist dieses Jahr wieder da, mit kostenlosen Getränken und Snacks für PTA Heute, Clubmitglieder und noch weiteren Überraschungen. Und jeden Tag von 18 bis 19 Uhr wird zur Happy Hour an den vielen Messeständen der Ausstellung eingeladen, natürlich auch beim Deutschen Apotheker Verlag an Stand A20. Und am Freitag ab 21 Uhr findet der Interpharm Absacker statt. Da wird es dann so richtig wild. Also so wild, wie es bei PharmazeutInnen eben werden kann, ohne Gefährdung der Approbation. Ich hoffe, wir sehen uns dann am 12. und 13. April. Bis es aber soweit ist, sprechen wir hier weiterhin über die News aus dem Apothekenalltag. Und große Neuigkeit, Cannabis natürlich. Wie läuft das jetzt eigentlich mit dem Cannabis? Das war ein großes Anliegen der Ampel und auch von Karl Lauterbach persönlich. Erwachsene dürfen Cannabis künftig legal zu Genusszwecken konsumieren. Der Bundesrat hat das Cannabisgesetz nicht durch eine Anrufung des Vermittlungsausschusses verzögert. Jetzt wird es aber nicht an jeder Ecke plötzlich nach Gras riechen. Die Legalisierung von Genusscannabis wird mit zahlreichen Auflagen verbunden. Nicht nur für die Konsumenten, sondern auch für die neuen Anbauvereinigungen und ihre künftigen Mitglieder gibt es strikte Vorgaben. Ohne Bürokratie keine Chance. Aber hey, für Apotheken, die Medizinalcannabis abgeben, wird es leichter. Lauterbachs Gesetzespaket enthält nämlich ein eigenes Medizinalcannabis-Gesetz, dessen Kernpunkt es ist, diese Art von Cannabis aus dem Geltungsbereich des Betäubungsmittelgesetzes herauszulösen. Christiane Neubauer, Geschäftsführerin des Verbands der Cannabisversorgenden Apotheken, zeigte sich gegenüber der DAZ hoch erfreut über den Bundesratsbeschluss. Der nun wegfallende Dokumentationsaufwand sei eine große Erleichterung für die Apotheken. Dass auch der BTM-Zuschlag passé ist, fällt für Neubauer weniger ins Gewicht. Diese 4,26 Euro hätten den tatsächlichen bürokratischen Aufwand ohnehin keinesfalls abgebildet, sagt sie. Ebenfalls aus der BTM-Pflicht fällt das Fertigarzneimittel Sativex. Wie das Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte auf Nachfrage der DAZ erklärt, handelt es sich bei Sativex um ein Gemisch aus zwei Dickextrakten aus Cannabis. Bei Streichung der Position Cannabis aus dem Betäubungsmittelgesetz werde Sativex nicht mehr als Betäubungsmittel eingestuft. Bei Canemes mit dem Wirkstoff Nabilon handelt es sich um ein vollsynthetisch hergestelltes Cannabinoid, sagt das BfArM. Eine Streichung der Position Nabilon in Anlage 3 BTM-Gesetz sei im Cannabisgesetz nicht vorgesehen und somit bleibe Nabilon ein Betäubungsmittel. Neubauer weist allerdings auf eine mögliche Retax-Gefahr in einer kurzen Übergangszeit hin, denn sollte das Gesetz tatsächlich rechtzeitig verkündet werden, sagte sie noch letzte Woche, und am 1. April in Kraft treten, so könnte der Fall auftreten, dass eine Apotheke Anfang April ein BTM-Rezept bekommt, das noch im März kurz vor Ostern ausgestellt wurde. Das BTM-Rezept ist zwar eh nur 7 Tage gültig, aber befindet man sich in dieser Frist, sollte die Apotheke von der Arztpraxis ein neues Rezept anfordern, rät Neubauer, denn die Vorgaben für BTM-Rezepte sind klar. Dort muss zumindest ein Betäubungsmittel, gegebenenfalls zusätzlich eine begleitende Medikation verordnet sein. Ein Sprecher des BfArM, bei dem die Bundesopiumstelle ja angesiedelt ist, erklärte gegenüber der DAZ, dass die Patientenversorgung im Vordergrund stehe. Entsprechend lautet die Empfehlung der Behörde, auch Patienten mit BTM-Rezept zu versorgen. Wobei der Sprecher einräumen muss, wie die Krankenkassen in einem solchen Fall vorgehen würden. Darauf hat das BfArM keinen Einfluss. Aber zumindest von der AOK Baden-Württemberg habt ihr in dieser Sache nichts zu befürchten. Für eine Übergangszeit von 4 Wochen wird in diesen Fällen keine Retaxation vorgenommen, erklärt ein Sprecher gegenüber der DAZ. Nach seinem Kenntnisstand erarbeitet der GKV-Spitzenverband hierzu auch ein abgestimmtes Vorgehen, das in Kürze veröffentlicht werden sollte. Wer aber auf Nummer sicher gehen will, der sollte sich von den ÄrztInnen ein neues Rezept anfordern. Gerne als E-Rezept oder eben auf Papier in rosa. Seit letzter Woche bin ich ja endlich mal mit den ganzen Lieferengpässen konfrontiert, von denen ich hier immer berichtet habe in den letzten 2 Jahren. Auch die PrEP, die Präexpositionsprophylaxe gegen HIV, hat einen heftigen Engpass, der mittlerweile zum Glück in Teilen fast behoben ist. Und das ist gut, denn die PrEP ist wichtig und wird immer wichtiger scheinbar. Immer mehr Männer nutzen die PrEP gegen HIV. Das Robert-Koch-Institut verzeichnete für das Jahr 2023 einen Anstieg bei der Nutzung der PrEP. Kurz ein paar Worte zur PrEP. Bei dieser Schutzmethode nehmen HIV-negative Menschen HIV-Medikamente ein, um sich vor einer Ansteckung mit HIV zu schützen. Eingesetzt werden hierfür die beiden Virustatika Tenofovir und Emtricitabin. Diese gehören zu den Reverse-Transkriptase-Inhibitoren und hemmen die Vermehrung der viralen Partikel im Organismus. Nach der Einnahme gelangen die Wirkstoffe unter anderem in die Zellen der Schleimhäute, zum Beispiel im Darm oder in der Vagina, die bei Geschlechtsverkehr ja mit Körperflüssigkeiten oder Schleimhäuten des Partners in Kontakt kommen können. Und wenn HIV dann in diese Zellen eindringt, können sich die Viren nicht vermehren. Eine HIV-Infektion wird verhindert. Dazu muss jedoch eine ausreichende Menge der Wirkstoffe im Blut und in den Schleimhäuten vorhanden sein. Wird das Medikament abgesetzt, dann verschwinden die Wirkstoffe im Körper und somit auch die Schutzwirkung. Gesetzlich Krankenversicherte mit einem substanziellen HIV-Risiko haben seit September 2019 einen Anspruch auf die PrEP. Das RKI wurde vom Bundesgesundheitsministerium beauftragt, die Anwendung von PrEP zu evaluieren, also hinsichtlich Anzahl an Nutzern, Versorgungslage, aber auch in Bezug auf die Auswirkungen auf das Infektionsgeschehen bei HIV und anderen sexuell übertragbaren Erkrankungen. Seitdem die gesetzlichen Krankenkassen die Kosten für PrEP übernehmen, hat sich die Nachfrage nahezu verdoppelt. Während 2019 noch etwa 19.000 Nutzer erfasst wurden, hatte sich die Zahl im Jahr 2022 bereits auf 32.000 erhöht. Die PrEP wird laut RKI nahezu ausschließlich von homo- und bisexuellen Männern genutzt. Die Nutzerzahlen sind jetzt seit Dezember 2023 leicht rückläufig, was laut RKI wahrscheinlich auf die anhaltenden Lieferengpässe zurückzuführen ist. Eine Behebung der Lieferprobleme sollte ab dem 19. Februar erreicht werden, jedoch meldet das BfArM bereits seit dem 5. März erneute Lieferengpässe für Arzneimittel mit den Wirkstoffen Tenofovir, Disoproxil-Maleat und Emtricitabin. Für den 28. März kündigte das RKI an, einen ausführlicheren Bericht zur PrEP-Nutzung zu veröffentlichen. Da unsere Apotheke auf HIV spezialisiert ist, hoffe ich ja inständig, dass der Engpass nicht länger anhält. Apropos Apotheke, letzten Dienstag war ich das erste Mal wieder in der Rezeptur. Ui, und es lief super, als ob ich nie weg war. Gut, am Anfang haben die Hände ein bisschen gezittert, das muss ich schon zugeben, ich habe viel gekrümelt, aber später lief es dann tatsächlich wie am Schnürchen. Und deswegen reden wir jetzt im letzten Thema mal über Rezepturen und Defekturen. Rezeptur- und Defektur-Arzneimittel dürfen auch für den Praxisbedarf hergestellt werden. Das hat jüngst das Oberverwaltungsgericht Schleswig-Holstein entschieden. Gemäß der jüngsten Entscheidung können Rezeptur- und Defektur-Arzneimittel für den Praxisbedarf erlaubnis- und zulassungsfrei hergestellt und in Verkehr gebracht werden, ohne dass die Identität der PatientInnen vorab bekannt ist. Statt mit dem Patientennamen sei ein Rezepturarzneimittel dann mit dem Namen des verordnenden Arztes zu kennzeichnen. Eine Beschränkung der Anwendung auf einen einzelnen Patienten ergebe sich weder aus dem Wortlaut noch aus einer Auslegung oder aus Unionsrecht. Denn anders als in der EU-Richtlinie Humanarzneimittelkodex habe der Gesetzgeber nicht die Formulierung für einen bestimmten Patienten übernommen. Auch aus der Gesetzesbegründung ergebe sich keine Begrenzung auf einen einzelnen Patienten. Zum Kriterium der apothekenüblichen Herstellung erklärte das OVG, diese Grenze sei erst bei einer Herstellung überschritten, die nicht mehr durch eine handwerkliche, sondern standardisierte oder maschinelle Herstellung gekennzeichnet ist. Es bestehe auch kein Raum für richtlinienkonforme Auslegung, denn die EU-Richtlinie beziehe sich auf gewerblich zubereitete Humanarzneimittel, womit unter Berücksichtigung anderer Sprachfassungen, beispielsweise Englisch industrially, eine industrielle Herstellung gemeint sei. Die Richtlinie sei daher nicht auf in Apotheken hergestellte Rezeptur- oder Defektur-Arzneimittel anwendbar. Das OVG erklärte außerdem eine Subsidiaritätsregel, nach der ein Rezepturarzneimittel nur hergestellt werden dürfe, wenn kein vergleichbares Fertigarzneimittel verfügbar ist, könne weder Arzneimittel noch apothekenrechtlichen Vorschriften entnommen werden. Der Verordnungsgeber habe bei der Neuregelung des § 7 Apothekenbetriebsordnung mit Blick auf die Beibehaltung der Rezepturvielfalt gerade von einer solchen Einschränkung abgesehen. Gemäß der Entscheidung des OVG umfasst der Praxisbedarf jedes Arzneimittel, das der Arzt zur Erfüllung seiner Aufgaben benötigt, unabhängig davon, ob es an einer oder mehreren Personen angewendet wird. Dabei dürften Defekturarzneimittel für den Praxisbedarf hergestellt werden, ohne dass zuvor häufige Verordnungen für benannte PatientInnen vorliegen. Die Beschränkung der Defektur auf 100 abgabefertige Packungen entspreche keiner Beschränkung auf Packungseinheiten für bis zu 100 PatientInnen. Denn eine Packung sei nicht die Menge für einen Patienten, sondern die Menge, die an einen Verbraucher abgegeben werden soll. Das schließe auch Ärzte mit ihrem Praxisbedarf ein. Viel juristisches Gerede heute, aber schlussendlich bedeutet das Rechtssicherheit beim Praxisbedarf und Orientierung für andere Rechtsfragen zur Rezeptur. Insgesamt wird die Rezeptur gestärkt, insbesondere durch die Bekräftigung, dass Rezepturen unabhängig von verfügbaren Arzneimitteln zulässig sind. Und wir alle wissen, Rezepturen gibt es nur in der Apotheke vor Ort. Und damit sind wir schon am Ende der heutigen Folge. Ich danke euch fürs Zuhören und wünsche euch eine wirklich zauberhafte Woche, auch wieder eine kurze. Wenn ihr mögt, dann hören wir uns nächste Woche wieder. Bis dahin, ihr habt euch wohl.